In der aktuellen Folge geht es um ein Thema, das die Hälfte der Menschheit allmonatlich beschäftigt, aber dennoch nicht darüber geredet wird, die Menstruation. Spätestens seit Pinkygate ist uns allen bewusst, dass wir uns über die Periode öffentlich austauschen und uns gegenseitig aufschlauen sollten. An meiner Seite habe ich die wundervolle Katharina vom Insta-Kanal und Podcast Minority Hub, die sich selbst zur Zyklusexpertin entwickelt hat. Wir reden über unsere erste Periode, wie Katharinas Zugang zu dem Thema stattgefunden hat und sie erklärt uns, was im Körper eigentlich genau abläuft und was während der Einnahme der Pille eben nicht abläuft. Wir stehen für die Enttabuisierung der Periode, die ja auch Teil der Sexualität ist. Und erster Schritt dazu ist immer die Aufklärung. Ich kann euch nur sagen, dass ich unglaublich viel gelernt habe und ihr sicherlich auch werdet. Aber genug der Worte, let's do it! Dass du jetzt sozusagen auch bei mir Gast bist, weil die HörerInnen werden sich jetzt vielleicht etwas verwundern. Die Katharina und ich sprechen schon seit einem guten Stündchen eigentlich miteinander. Ja. Haben erst eine Folge sozusagen für deinen Podcast aufgenommen. Mhm. Und jetzt habe ich die Ehre, dass auch du bei mir im Podcast dabei sein kannst. Und ich freue mich ganz arg, dass du hier bist.
Dankeschön. Ich freue mich auch wirklich sehr, dass wir jetzt noch weitersprechen können.
Ja, vielleicht magst du dich auch einfach auch mal ganz kurz vorstellen, bevor wir in die Einstiegsfragerunde kommen.
Mhm, sehr gerne. Ich bin Katharina, ich bin jetzt 27, werde im Sommer 28 und wohne hier im schönen Hamburg, ganz im Norden von Deutschland. Ich habe mich in den letzten 3 Jahren so ein bisschen zur Zyklusexpertin selbst entwickelt, aus privaten Gründen. Und habe dadurch das Thema Frauengesundheit und Zyklus sehr für mich entdeckt und auch den Zusammenhang dazu zur Selbstbestimmung und so ein bisschen zu feministischen Themen. Und freue mich jetzt sehr, dass ich heute hier sein kann.
Ich finde es super. Ich freue mich auch ganz arg, wenn wir genau die Themen, die du gerade besprochen hast, nachher ein bisschen vertiefen, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe so gut wie keine Ahnung. Und das ist ja eigentlich schlecht, weil das ja ein
Thema... Geht aber vielen so.
Ja, es ist ja eigentlich ein Thema, das man jeden Monat durchmacht, so als Frau oder als menstruierende Person. So, deswegen mega cool. Ich freue mich ganz arg drauf. Und damit ich die Leute aber noch mal ein bisschen mehr kennenlernen, mache ich immer diese Einstiegsfragen am Anfang und du antwortest einfach so spontan und
möglich. Ich versuch's.
Ja. Eher Erdbeer oder Schokoeis?
Schokoeis. Definitiv Schokoeis. Nee, ich bin, was Kuchen und Schokolade, was Kuchen und Süßigkeiten angeht, eindeutig mehr der Cookie-, Nuss- und Schokomensch.
Nice. Welcher Dialekt gefällt dir am besten und welchen kannst du gar nicht hören? Was ich witzig finde, weil du kommst ja aus Hamburg, also sprichst du ja prinzipiell Hochdeutsch.
Das Problem ist, ich glaube, ich kenne nicht so viele Dialekte. Ich habe mich damit auch noch nie so richtig beschäftigt, weil ich einfach Hochdeutsch spreche und ich finde das auch deutlich am angenehmsten. Deswegen kommen mir alle anderen Dialekte immer ein bisschen komisch vor und fallen mir immer auf. Ich kann sie auch ehrlicherweise gar nicht zuordnen meistens. Ich höre immer nur, sie sprechen anders.
Ja.
Deswegen, glaube ich, kann ich da gar nicht so richtig drauf antworten.
Ja, ich glaube,
um ehrlich zu sein.
Ja, wenn du aus dem Norden kommst, dann ist es da ein bisschen schwieriger. Ich komme ja aus Baden und gerade in Stuttgart. Und super viele Menschen haben ein Problem damit zu unterscheiden, was badisch und was schwäbisch ist. Aber das sind Welten. Also für uns hier unten sind Welten. Und ich finde das immer krass, wie Menschen das so in Anführungszeichen nicht raushören. Weil mein Dialekt ist schon vorhanden, aber jetzt nicht so stark, hoffe ich.
Ich merke natürlich das schon, dass es kein Hochdeutsch ist, aber es ist nicht so stark. Nein, das stimmt.
Ja, aber ich finde das super. Ich liebe Dialekt in Deutschland, aber einfach wahrscheinlich, weil ich groß geworden bin. Wäre ich Hamburgerin, würde ich auch sagen, Hochdeutsch Beste.
Ja, vor allem, wie gesagt, ich höre natürlich Unterschiede, aber ich kann es selten zuordnen, wo jetzt aus Deutschland das kommt. Und für mich klingt es immer alles ein bisschen komisch.
Ist es ja am Ende auch.
So, also es ist immer so ein bisschen so, okay, der kommt nicht aus Hamburg.
Nice. Isst du Nutella mit oder ohne Butter drunter? Ist wichtig.
Ich wollte gerade sagen, ist eine wichtige Frage, kann ich verstehen. Tatsächlich mache ich beides. Ganz komisch. Also eigentlich habe ich es gelernt ohne.
Was?
Aber als Kind schon habe ich dann auch irgendwann angefangen, das schon immer mal mit Butter auch zu essen und fand das schon auch ziemlich lecker. Deswegen würde ich tatsächlich bei dem sagen, ich kann beides verstehen und ich mag beides.
Welcher Titel würde deine Biografie tragen?
Das ist eine Frage, über die ich jetzt nicht so viel Zeit habe nachzudenken. Ich sag mal, was natürlich bei mir relativ prägnant ist immer und wodurch ich sehr schnell immer auffalle, sind halt meine roten Haare logischerweise. So, die kommen natürlich sehr stark immer rüber, aber ich möchte mich selber natürlich auch nicht auf meine roten Haare beschränken, weil ich da doch deutlich mehr bin. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass was mit authentisch mit drin vorkommen muss, weil ich bin ein sehr authentischer Mensch. Ja, ich war jetzt gerade keinen passenden Titel. Mir fällt auch jetzt gerade kein bekannter Titel ein, den es irgendwie schon so gibt, den man jetzt einfach übernehmen könnte. Aber ich mache mir nochmal Gedanken drüber. Vielleicht fällt mir nochmal was ein.
Okay. Lieber singen oder tanzen?
Tanzen. Also ich singe auch, ich würde auch gern singen können, aber ich kann es halt
Ich
nicht.
kann es auch
Deswegen tanze ich
nicht.
lieber, weil das kann ich noch halbwegs.
Ja, bei mir ist in Anführungszeichen richtig schlimm. Mein Partner kann richtig gut singen. Und das ist, also ist ja irgendwie cool, aber wenn man dann im Auto mal unterwegs ist und singt oder so, dann guckt er ab und zu so schräg rüber und ich denke mir so, ja, ich weiß, aber ich kann es nicht besser.
Ich würde es echt richtig gern können, aber ich,
Ja.
nee, das will auch keiner hören.
Und die letzte Frage, für was konntest du dich als Kind absolut begeistern?
Tatsächlich hatte ich mal eine Phase, in der fand ich Planeten super cool. Also ich wollte auch mal Astronautin werden,
Süß.
früher. Und ich habe wirklich, kennst du diese Was-ist-was-Bücher?
Ja.
Das waren so eine großen Wissensbücher für Kinder. Und da hatte ich alle möglichen zu Mond und Planeten und Sonnensystemen. Und das fand ich total cool und total spannend. Und habe ich mich wirklich dann eine Phase mal auf jeden Fall sehr, sehr stark mit beschäftigt.
Cool.
Und mein Lieblingsplanet war immer Saturn.
Wegen den Ringen.
Ja, irgendwie fand ich den schön, weiß ich nicht.
Mega. So süß wird. Manche Sachen gehen so verloren, wenn man älter
Ja.
wird. Also Lieblingsplaneten. Das hat man bestimmt als Kind dann tausendmal Menschen gefragt. So, was ist dein Lieblingsplanet? So, heute will das niemand mehr wissen.
Nee, nee.
Das ist eigentlich voll schade.
Das stimmt. Ich glaube, ich weiß das jetzt auch nur wieder so ein bisschen, weil ich mich letztes Jahr hatte ich mal 2 Monate zwischen Jobwechseln, wo ich mich so ein bisschen mit mir selbst beschäftigt habe und so ein bisschen auch meine Vergangenheit nochmal reflektiert habe. So. Und da kamen dann diese ganzen Ideen, weil ich mich auch nochmal gefragt habe: Ja, okay, was wollte ich als Kind eigentlich werden? Und da kam dann dieses Ganze: Hey, ich fand Planeten super cool und ich fand irgendwie Archäologie auch mal super spannend. Also so völlig Sachen, mit denen ich jetzt absolut nichts mehr zu tun habe. Also leider auch vielleicht, aber das fand ich dann schon irgendwie, ist ganz interessant, wenn man das nochmal so für sich drüber nachdenkt.
Mega cool. Ja, wenn wir jetzt so ein bisschen in unser Thema einsteigen, den Zyklus und so, auch vielleicht am Anfang eine kleine Zeitreise. Weißt du, erinnerst du dich noch daran, wann du das erste Mal deine Tage bekommen hast und wie war das?
Ich habe schon noch ein Bild im Kopf, wenn ich darüber nachdenke. Ich weiß aber tatsächlich gar nicht mal mehr, wie alt ich war. Genau, ich schätze mal irgendwie so zwischen 12 und 13 vom Gefühl her. Oder vielleicht auch zwischen 13 und 14. Ich muss irgendwann im Winter auf jeden Fall gewesen sein, weil ich weiß noch, dass ich meine zweite Periode dann an Silvester hatte.
Oh nein.
Und damals war es nicht so schlimm, weil ich war ja noch zu Hause bei meinen Eltern.
Ja.
Aber ich weiß das noch genau, weil ich habe Silvester früher ganz oft das Abendessen für meine Familie gemacht und stand in der Küche und hatte dann bei der zweiten Periode nämlich relativ starke Rückenschmerzen auch und Unterleibsschmerzen. Und da wusste ich noch, dass das nämlich das zweite Mal war. Deswegen muss es kurz davor irgendwann dann halt einen Monat vorher das erste Mal gewesen sein. Für mich war es nicht schlimm. Ich habe mich tatsächlich ziemlich gefreut. Ich hatte damals eine Freundin, die hatte sie ungefähr ein halbes Jahr vor mir schon bekommen und mir das dann damals auch erzählt. Und dann habe ich mich schon auch gefreut, als meine Periode dann auch gekommen ist. Ich habe auch mit meiner Mutter immer schon ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Das heißt, ich wusste auch, was da kommt und bin auch sofort dann zu meiner Mutter und habe sofort dann das erzählt und hatte auch Binden-Tampons dabei und habe mich da dann eigentlich sofort eigentlich ganz wohl mitgefühlt erstmal. So. Also weiß ich aber auch gerade jetzt, wenn ich mich mehr damit beschäftige, dass ich da ja schon sehr privilegiert bin eigentlich, dass ich das eigentlich direkt mit einem positiven Gefühl aufgenommen habe, weil ich weiß, dass es bei vielen, vielen anderen, glaube ich, nicht so ist.
Ja, definitiv. Bei mir war das witzigerweise auch in der Zeit, wo du es gesagt hast, in der Hinsicht sehr sichtbar, dass ich, weil ich im Ballett war und man hatte im Ballett ja immer die Bodies an und so Röcke und so. Und irgendwie war es da so gang und gäbe, vielleicht auch für einen Wohlfühlfaktor, wenn ein Mädchen ihre Tage gehabt hat, dass sie dann keinen Rock an hatte, sondern eine Hose. Und dann war das halt immer aktiv. sichtbar,
Ja.
wenn jemand dann zum ersten Mal auch mit einer Hose ins Training kam oder so. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie als Kind dann, oder was heißt als Kind, das war ja auch so, ich war so
Jugendliche dann,
jung
ja.
halt, dann auch immer irgendwie so meinte, ja, hey, Glückwunsch. Aber das ist so eigentlich im Endeffekt so, ist es was zu beglückwünschen? Ich meine, es ist ein gesundes Ding und ich hatte damals die Tage noch nicht. Ich war da eher ein bisschen später dann dran. Aber irgendwie war das halt immer so krass sichtbar. So, ah, okay, und die ist jetzt auch in dem Club. So, die ist jetzt auch eher eine Frau, so als ich, weil ich es jetzt noch nicht habe oder so. Und ja, da war das Thema bei mir in Anführungszeichen einfach super visuell sichtbar. Aber ja, klar, ich denke, dass viele, wie du schon gesagt hast, vielleicht auch von den Eltern oder speziell von der Mama irgendwie noch nicht so aufgeklärt wurden oder da nicht viel drüber gesprochen wurde. Ich weiß, dass ich meine erste Periode bekommen habe an einem Donnerstag in der Schule, weil Dienstags und Donnerstags sind immer die Tage gewesen, wo meine Mama Vollzeit gearbeitet hat. Und ich habe sie dann angerufen von der Schule und meinte so, ich habe das jetzt so. Und dann meinte sie so, voll, das fand sie ganz arg schlimm, dass sie nicht daheim war, so als ich heimgekommen bin, so. Weil, und ich dachte so, hä, wieso, ist doch alles easy. Die Klassenkamerad, den hat mir ein OB gegeben und wir sind jetzt cool, der hat mir gesagt, so, was ich da jetzt machen muss. So. Alles easy. Und das war ihr aber irgendwie ganz arg, dass sie da nicht daheim war. Und dann ist sie aber recht früh von der Arbeit gekommen und da haben wir nochmal drüber gesprochen und so.
Gesprochen, ja. Aber auch das ist ja schön so, weil ich glaube auch tatsächlich, habe ich jetzt auch schon von manchen gehört, dass gerade auch vielleicht die Mutter, je nachdem, wie sie auch selbst zur Periode oder zu ihrem Zyklus steht, vielleicht auch schon negative Einstellungen hat oder vielleicht sich auch schon, das ist ja auch so ein Thema, viele Menstruierende kämpfen ja auch mit Periodenschmerzen und denken, das ist normal und leiden halt wirklich gewisserweise darunter und nehmen das aber so hin, weil es ja leider ja auch in der Gesellschaft so kommuniziert wird, dass es normal wäre, was es aber nicht ist an dieser Stelle einmal gesagt. Und wenn natürlich du eine Mutter hast, die da so eine negative Einstellung hat, das überträgt sich natürlich super leicht auch auf die Tochter so. Und wenn du dann hörst, irgendwie, nachdem du deine erste Periode hast und du gehst zu deiner Mama und sagst, hier, ich hab das jetzt, und die sagt dann irgendwas, oh ja, toll, dann kannst du jetzt ja auch jeden Monat leiden oder ne? So, dann hast du natürlich, das siehst du natürlich nicht positiv so. Und das nimmst du als junger Mensch natürlich dann auch gleich ganz negativ wahr und sträubst dich dann auch innerlich vielleicht schon dagegen, weil du denkst, das ist was Schlimmes oder es ist was Negatives einfach so. Und das finde ich natürlich super schade. Und ich glaube, dass das häufiger vorkommt, als man sich vielleicht vorstellen mag.
Wahrscheinlich,
Dass diese
ja.
negative Erfahrung ist. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, tatsächlich auch in Deutschland, dass es noch oft welche gibt, die das vielleicht nicht wissen, was da passiert. Also es ist auch so, dass in den letzten Jahren auch in Deutschland das Alter von Menstruierenden, die ihre erste Regel haben, sinkt kontinuierlich so ein bisschen, was halt mit der Ernährung wohl zusammenhängt, auch vor allem. So, und teilweise haben die Mädchen mit 8 oder 9 schon das erste Mal ihre Regel. So.
Was?
Und das ist
Krass, das ist
halt
so
wirklich
früh.
jung. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass dann die Aufklärung noch nicht stattgefunden hat, weil die Eltern und auch, also in der Schule kommt es ja sowieso erst viel, viel später meistens. Dann, selbst wenn du mit 10 deine Periode bekommst und mit 11 hast du es in der Schule wahrscheinlich noch nicht gehabt.
Und selbst das, was in der Schule berichtet wird, ist so da.
Es kann, genau, kann man sich auch sparen, also was heißt sparen nicht, aber es ist wirklich schon nicht
Nicht
ausreichend auf jeden
ausreichend,
Fall.
ja.
Und naja, wenn dann auf einmal Blut ist da unten und du weißt nicht, was passiert, dann glaube ich, ist das wirklich einfach richtig erschreckend und weiß ich auch nicht, je nachdem, wie dann die Kommunikation in der Familie ist, wenn du das Gefühl hast, du kannst über Themen sprechen. Aber häufig ist ja auch das Problem, dass die Körperteile bei der Frau nicht so richtig benannt werden. Das heißt, es heißt dann ja da unten rum. So. Aber, und du merkst, dass es deinen Eltern vielleicht auch unangenehm ist, darüber zu sprechen. Und dann einmal blutest du da unten und dann weißt du ja gar nicht, wie kommunizierst du das jetzt und was ist da jetzt los mit dir? Und irgendwie ist es, merkst du ja schon, vielleicht, okay, es ist ein schambehaftetes Thema. Und ich glaube, dass sich da wirklich auch einige Mädchen dann alleine fühlen und gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, zu wem sie gehen sollen und wie sie das kommunizieren sollen.
Ja, voll. Wie du sagst, ist man, da kommt das Erste, was man so sieht, ist Blut. Und Blut ist ja eigentlich was Negatives. Wenn man blutet, hat man eine Wunde. So
Richtig,
denkt
richtig.
man.
Ja.
Und dann ist man natürlich schon, also ich war auch das erste Mal, obwohl ich Bescheid wusste, schon ein bisschen geschockt. So, oh, okay. Oha, was passiert mit mir so im Genauen? Ich glaube, Ja, wie du gesagt hast, da hängt einfach viel dran, wie man daran geht. Aber du hast ja, was deine Erfahrung mit der Menstruation, mit deinem Zyklus angeht, nochmal eine ganz, ich nenne es mal besondere Story, die dich ja auch irgendwie inspiriert hat, da weiter in das Thema zu
Aktiv zu werden,
gehen.
ja.
Genau, magst du das mal erzählen?
Sehr gerne. Genau, wir hatten jetzt ja gerade schon ein bisschen eingestiegen, dass ich, als ich erstmal meine Regel hatte und ich hatte dann auch direkt eigentlich ziemlich regelmäßig meinen Zyklus, so auch die ersten Jahre. Und habe dann mit 15 angefangen, die Pille zu nehmen, auch zu Verhütungszwecken und habe mich damals aber dann gar nicht so richtig damit auseinandergesetzt. Also ich wusste, wie die Pille wirkt und ich habe es immer sehr gewissenhaft gemacht und habe mich auch informiert, welche Medikamente oder Themen eben negativ auf die Pille wirken können. Aber ich habe mich nicht unbedingt damit beschäftigt, wie die Pille sonst noch neben den Verhütungszwecken in meinem Körper wirkt.
Ja.
Und habe mich damals ehrlich gesagt, auch als ich die angefangen habe zu nehmen, sehr stolz gefühlt, weil es war ja auch so ein bisschen so ein, ne, Erwachsenwerden, man muss jetzt verhüten. Also es war schon eher ein positives Gefühl, genau. Und ja, habe sie dann fast 9 Jahre oder 9 Jahre genommen. Habe das auch nie weiter für mich groß hinterfragt. Und habe dann mit jetzt ja 23, 24 irgendwann, als ich auch gerade in keiner Beziehung war, dann gesagt, okay, ich möchte doch mal wissen, wie es sich eigentlich ohne die Hormone anfühlt. Das kam so ein bisschen, weil meine Mutter eigentlich immer zwischendurch schon gesagt hat, ich sollte die doch mal absetzen. Die war nie so ein Fan davon, dass ich die Hormone die ganze Zeit nehme. Hat aber jetzt auch nicht sich, also mache ich auch gar keine Vorwürfe, aber hat sich jetzt auch nicht groß informiert, da irgendwie Informationen zu sammeln, was für Auswirkungen die Pille noch alles hat. Aber sie hat immer schon gesagt, so Hormone die ganze Zeit und schon in so jungen Jahren fand sie schon irgendwie, war ihr schon nicht so ganz geheuer offensichtlich. Aber ich habe eigentlich immer gesagt, wieso, ich fühle mich doch gut, ich habe keine Probleme damit, warum sollte ich die absetzen? So, und genau, dann irgendwann so, es war Herbst 2017, habe ich dann immer mehr Freundinnen gehabt, die auch irgendwie auf Kupferlösungen umgestiegen sind. Und ich muss sagen, Kupferlösung kannte ich überhaupt nicht bis zu dem Zeitpunkt so richtig. Und habe mich dann nochmal ein bisschen informiert, was es überhaupt verhütungstechnisch alles gibt. Weil man lernt in der Schule gefühlt hängen geblieben ist Pille und Kondom. Diaphragma habe ich mal gehört und Spirale habe ich mal gehört. Aber Spirale war immer so, ja, das macht man, kannst du als junger Mensch nicht. Und dann blieb für mich halt immer nicht so richtig viel Alternativen übrig eigentlich gefühlt. Und das war das erste Mal, dass ich eigentlich, seit ich halt 14, 15 war, mich mit Verhütung auseinandergesetzt habe und wirklich mal gesagt habe, hey, was gibt's denn überhaupt? Und Kupfer fand ich dann eigentlich in dem Moment eigentlich ganz charmant und dachte so, oh ja, das wäre ja was. Hatte, wie gesagt, aber auch keine Beziehung zu dem Zeitpunkt und habe dann die Pille relativ blauäugig, glaube ich, aus jetziger Sicht zumindest, von heute auf morgen abgesetzt oder den Blister zu Ende genommen. Und hatte aber die Erwartung, dass ich meine Periode eben so regelmäßig, wie ich sie davor hatte, mehr oder weniger direkt wiederbekomme. Ich wusste, dass es auch mal irgendwie, keine Ahnung, 6, 8, 12 Wochen vielleicht dauern kann, aber auf den Zeitraum habe ich mich so eingeschossen eigentlich. Und ja, bei mir ist dann aber überhaupt nichts passiert. Und ich habe dann natürlich angefangen, weil ich glaube schon so nach so 8, 12 Wochen habe ich schon angefangen, das mal zu googeln. Weil ich habe zwar auch mit Freundinnen drüber gesprochen und da haben auch ein paar, die es abgesetzt hatten, gesagt, ja, bei denen hat es auch irgendwie mal so 4, 5 Monate gedauert. Das heißt, ich wusste noch, okay, scheint noch normal zu sein oder kann so vorkommen. Habe mich dann aber schon mal informiert und habe dann eben auch schon gesehen, dass manche meinten, ja, 9 Monate, 12 Monate. Und ich war schon so, okay, mal gucken. Und habe da das erste Mal angefangen, mich damit zu beschäftigen, was die Pille eigentlich noch für Wirkung im Körper hat. Weil ich ja irgendwie auch verstehen wollte, warum das jetzt so lange dauert überhaupt. Also, weil ich konnte das in dem Moment gar nicht verstehen. Ich dachte so, hey, die Hormone sind doch weg, das muss doch sofort wiederkommen. Und ja, bei mir ist dann, wie gesagt, gar nichts passiert, auch nach 6 Monaten nicht. Und normalerweise sagt man so, dass 6 Monate relativ normal sind, dass es passieren kann, dass die Pille so lange braucht, weil der Körper eben die künstlichen Hormone auch erstmal wieder abbauen muss und dann die eigenen Hormone wieder ankurbeln muss. Und dann bin ich auch zu Ärzten gegangen und da war es leider relativ schnell so, dass die mir wieder zur Pille geraten haben.
Damit man die Tage wieder hat, die ja so ein bisschen
Richtig.
gefaked werden durch die
Richtig.
Pille.
Und ich wusste ja schon, weil ich mich, wie gesagt, schon ein bisschen informiert hatte, dass man unter der Pille eben, und das ist auch so ein kleiner Mythos, man hat keine Menstruation und man hat auch keinen Zyklus. So, man nimmt die Hormone und der Zyklus wird ersetzt. Also der wird wirklich einfach ausgeschaltet sozusagen und man hat auch nur eine Abbruchsblutung, weil man die Pille absetzt und die Hormone, eben nicht mehr zu dem Körper zugibt und dadurch findet so eine Abbruchsblutung statt, aber es ist eben keine Menstruationsblutung in dem Sinne. Und da ich das schon wusste, habe ich mich halt immer gefragt, okay, warum soll ich die Pille nehmen? Wie soll mir die denn jetzt helfen, meinen Zyklus wieder zu bekommen, wenn sie ihn ersetzt? Also das hat für mich halt nicht zusammengepasst, das konnte mir auch niemand so richtig erklären. Ich will den Ärzten jetzt auch gar keinen Vorwurf machen, auch an der Stelle nicht, weil ich weiß, dass das Gesundheitssystem leider so aufgebaut ist, dass die häufig nicht genug Zeit haben, da wirklich genau nachzuschauen und auch eben ihre Leitlinien haben. Und da steht nun mal drin, wenn die Periode nicht kommt, soll man halt die Pille geben. Hat auch gewisse Gründe, weil Östrogen im Körper zum Beispiel auch für die Knochenstabilität wichtig ist. Und wenn man eben keine Periode hat und dann auch das Östrogenlevel zu niedrig ist, kann das natürlich, wenn es zu lange so ist, später irgendwann auf die Knochendichte oder die Knochenstabilität Einfluss haben. So, und deswegen sagen die halt, ja gut, dann nehmen wir die künstlichen Hormone, weil dann hast du die wenigstens, dann hast du da nicht das Problem mit.
Mhm. Aber das verschiebt ja nur das Problem, das löst es ja jetzt
nicht. Richtig. Das war dann auch mein Gedanke und ich habe dann für mich eben auch dann einfach die Verantwortung übernommen für meinen eigenen Körper und habe halt gesagt, okay, für mich ist das nicht der richtige Weg und ich hatte da eben dann auch Glück, dass ich im Internet viele Informationen gefunden habe und auch so eine Community ein bisschen gefunden habe. Vielleicht kennt die ein oder andere die Generation Pille. Das waren zwei Mädels, die das gemacht haben. Sind jetzt, glaube ich, mittlerweile Anfang, Mitte 30 und machen jetzt beide andere Projekte, aber auch noch in so Frauengesundheitsbereichen. Und da habe ich halt, die hatten auch super lange Probleme mit dem Absetzen und hatten auch anderthalb Jahre ihre Periode nicht. Und da hat sich aber alles wieder eingespielt. Und da hatte ich so ein bisschen diesen Lichtblick für mich, dass ich dachte, okay, ich habe den Glauben daran. Es hat vorher gut funktioniert. Es wird sich wieder einspielen.
Wie lange hat es gedauert dann bei dir, bis du wieder...
Anderthalb Jahre.
Krass.
So. Und ich sag mal, bei mir war es dann so, ich glaube so nach 11 Monaten hatte ich das erste Mal so eine Schmierblutung irgendwie wieder. Und da war ich schon super froh, weil ich gemerkt habe, okay, es passiert wenigstens was. Mhm. Also mein Körper versucht wenigstens irgendwas. Mhm. So, und dann war das auch der Zeitpunkt tatsächlich, wo ich mich dann angefangen habe mit NFP zu beschäftigen. Natürliche Familienplanung. Da kann ich aber gleich noch was zu sagen. Wenn wir jetzt nicht alles durcheinander machen. Da wusste ich dann, okay, es passiert irgendwie was, aber meinen richtigen ersten Zyklus mit Eisprung hatte ich dann erst nochmal fast ein halbes Jahr später. So, und es war halt für mich schon, ich meine, ich hatte immer die ganze Zeit den guten Glauben, dass es wieder sich einspielen wird und habe da auch an meinen Körper geglaubt. Aber ich kann wirklich sagen, das ist kein super angenehmes Gefühl. Weil ich natürlich auf der anderen Seite auch eine Stimme in meinem Kopf hatte, die immer gefragt hat, ja, und was ist, wenn das nicht passiert? Also, was ist, wenn es nicht wieder einspielt? Und außerdem ist ja auch, was ich gelernt habe in der Zeit, auch der Zyklus natürlich super das Vitalzeichen oder Gesundheitszeichen. Und wenn der halt nicht funktioniert, dann heißt das ganz klipp und klar, dass irgendwas anderes im Körper nicht stimmt. Und das wusste ich halt, aber ich wusste halt am Anfang gar nicht so, okay, was läuft jetzt denn gerade bei mir nicht richtig? Ja. Und das macht einen dann schon so ein bisschen wuschig und dass man sich Sorgen macht einfach und sich halt fragt, okay, was stimmt da jetzt mit mir gerade nicht? Vor allem, weil ich auch immer schon ein Mensch war, der sehr gesund eigentlich sich ernährt und da auch darauf achtet, gesund zu leben. Und das war so ein bisschen das, was ich halt dann eine ganze Zeit lang nicht verstanden habe, was da jetzt eigentlich gerade bei mir, warum das so lange dauert. So. Oder so viel länger dauert, als auch vielleicht normal ist.
Ja.
Und ich kann jetzt auch kurz sagen, was ich glaube, woran es bei mir lag. So, also ja, ich sag mal, einerseits.
Ich lerne so viel gerade.
Ich sag mal, einerseits lag es natürlich daran, dass ich, glaube ich, die Pille sehr, sehr früh genommen habe, vergleichsweise. Mhm. Also ich war halt gerade 15 und ich würde gar nicht mal sagen, dass das reine Alter den Unterschied macht, aber weil zu dem Zeitpunkt sind, glaube ich, alle Mädchen, ja, oder auch alle Menstruierenden allgemein, unterschiedlich weit mit ihrem Körper zu unterschiedlichen Alterszeitpunkten.
Ja.
Und ich hatte, offensichtlich war mein Körper da auch noch nicht so weit ausgebildet und auf jeden Fall noch nicht voll ausgewachsen, so. Okay. Auf gar keinen Fall. Und ich glaube, das hat natürlich dann, weil was man auch nicht weiß, wenn man die Pille nimmt, dann wächst die Gebärmutter zum Beispiel nicht weiter. Und das wusste ich auch nicht. Und ich glaube halt zum Beispiel auch, dass meine wahrscheinlich noch einfach nicht ausgebildet war und die ist dann ja sozusagen so ein Winterschlaf und auch die Eierstöcke sind ja in so einem Winterschlaf. Aber wenn sie jetzt noch während der Menstruation oder während der Pubertät noch nicht lange genug sich eingespielt haben und da irgendwie noch nicht ausgewachsen sind, dann dauert es natürlich dann danach auch nochmal wieder ein bisschen, bis sie sich eingespielt haben. So, das heißt, ich glaube, das war ein Punkt, der bei mir das halt ein bisschen verlängert hat. Und dann muss ich mir aber auch noch mal ein bisschen an die eigene Nase fassen, glaube ich, weil ich habe zu dem Zeitpunkt ja sehr stark auf mich, auf meinen Körper und mein Essen und meine Bewegung fokussiert. Also ich war sehr stark, dass ich meine Ernährung kontrolliert habe und dass ich auch ja, ich würde aus heutiger Sicht sagen, wirklich auch ein bisschen gestörtes Verhältnis zu Essen hatte. Also ich wollte dann auch, habe zeitlang wirklich auch stark versucht, Kohlenhydrate zu vermeiden und abends keine Kohlenhydrate und habe aber auch viel Sport gemacht, war viel Laufen und habe da, glaube ich, einfach meinem Körper auch viel zu wenig Energie gegeben.
Ja.
Und das ist natürlich ein Punkt, so oder so, für meine Fortpflanzung ist jetzt nichts Überlebenswichtiges. Und wenn der Körper nicht genug Energie hat
Ja, wird
oder
irgendwas
Stress hat, genau,
abgeschaltet. Ja.
oder Stress hat, dann ist das natürlich das Erste, wo er sagt, okay, hier ist gerade eine Stresssituation, wir haben nicht genug zu essen oder wir haben Stress und haben Angst oder Panik. Das kann der Körper ja teilweise nicht unterscheiden. Das sind die gleichen Reaktionen im Körper. Ist nicht gut, da darf jetzt kein Kind kommen. So, und dann ist natürlich
Ja,
der Zug
ja.
das Erste, was ausgeschaltet wird.
Mhm.
Und das habe ich dann schon mit der Zeit auch währenddessen schon gemerkt, dass ich dachte, okay, irgendwie könnte das auch ein Thema sein. Aber das fiel mir am Anfang relativ schwer, das auch mir selbst zuzugeben. Weil
Klar.
ich war auch bei Ärzten und die haben mich natürlich auch angeschaut und ich war jetzt nie untergewichtig oder so. Mein BMI war immer im normalen Rahmen. Aber das Problem ist natürlich, dass wenn ich mich selbst unter Druck setze und auch psychisch im Kopf die ganze Zeit
Klar.
nur mit dem Thema beschäftigt bin, das hat halt innerlich trotzdem Stress, eine Stresswirkung. So, und das muss man dann gar nicht unbedingt am BMI sehen. Also ich war jetzt auf keinen Fall magersüchtig oder so, aber das ist dann natürlich trotzdem eine Art von Stress, die das einfach beeinflusst. So, und ich habe dann für mich angefangen, das ja für mich auch zu reflektieren und dann eben auch angefangen, da wieder mehr Kohlenhydrate zu essen und vielleicht ein bisschen mehr darauf zu achten. Hatte dann zu dem Zeitpunkt auch schon längst dann mein Freund, also meinen Partner jetzt kennengelernt und habe mit ihm da auch teilweise drüber gesprochen und ich weiß noch genau, ich glaube, das, was bei mir dann auch mal so ein bisschen den Schalter im Kopf umgelegt hat, war, als er dann irgendwie meinte, ja, aber man isst doch, um Sport zu machen. Und für mich war halt so, nee, ich mache Sport, um essen zu können. Und da hat er mich halt echt so angeguckt und ich dachte, ja, aber das ist doch falsch. Und ich war so, ja.
Nice,
Und
ja.
das war so, okay, ja, stimmt. Und da habe ich dann wirklich angefangen, auch nochmal für mich das zu reflektieren und weiter daran zu arbeiten. Und dann, ich glaube, nachdem wir das Gespräch hatten und ich dann auch angefangen habe, ein bisschen mehr darauf zu achten, auch wirklich vernünftig zu essen und auch intuitiver zu werden wieder und nicht Kalorien zu zählen oder irgendwie mir zu erlauben, gewisse Sachen zu essen, sondern einfach
Ja.
wirklich auf meinen Körper zu hören und meinen Körper auch zu fragen, hey, worauf hast du gerade Hunger? Und nicht zu sagen, du darfst jetzt nur das essen,
Ja.
egal ob du auf was anderes Hunger hast oder nicht. Und dann ging es, glaube ich, tatsächlich relativ schnell in 2, 3 Monaten, dass ich dann meine Periode hatte. Und seitdem, toi, 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 auch wirklich stabil und regelmäßig.
Nice.
Aber das hat natürlich, also dieses Ganze hat natürlich irgendwie für mich geändert, wie ich jetzt dem Zyklus und der Periode gegenüberstehe.
Ja.
Weil ich war wirklich erleichtert irgendwann, als es dann wieder funktioniert hat. Und ich wusste, hey, okay, mein Körper funktioniert, es ist alles wieder normal. Ich bin gesund, so, weil das ist halt das Zeichen dafür.
Ja.
Und seitdem, ja, bin ich da wirklich, dass ich mich auch noch mehr mit dem Zyklus beschäftigt habe, weil ich jetzt dann auch gesagt habe, okay, wir haben verschiedene Phasen, da fühle ich mich unterschiedlich und wie kann ich das für mich nutzen, so. Und habe das natürlich auch mehr gelernt noch. Und ja, das hat irgendwie so ein bisschen diese Faszination für dieses ganze Zyklische und den Zyklus und Menstruation und irgendwie gefestigt. Und ich habe aber auch gemerkt, wenn ich mit Freundinnen drüber gesprochen habe, weil da habe ich auch immer sehr offen schon drüber gesprochen. Also ich bin auch ein sehr offener Mensch, ich rede da auch über Themen einfach. Da habe ich dann auch gemerkt, wie wenig auch die anderen darüber wussten. Und
Ja.
mich hat dann immer, für mich war dann immer im Kopf so dieses, ja, ich möchte nicht, dass es anderen genauso geht wie mir. Ich möchte, dass die Mädels nach mir oder auch mit mir und wie auch immer Bescheid wissen. So. Und das ist halt, warum ich jetzt sage, okay, ich möchte halt darüber aufklären. Sowohl über Verhütungsthemen
Mega.
als auch über den Zyklus einfach und Menstruation, weil ich nicht möchte, dass sich jemand dafür schämt, dass es lästig findet oder da irgendwie auch da irgendwie eine Entscheidung trifft, die von der Gesellschaft vielleicht so vorgelebt wird und das nicht selbstbestimmt entscheidet, weil man sich gar nicht informiert hat oder ja, da nicht
Ja, voll.
aufgeklärt ist.
Ich finde es mega, dass du dich diesem Thema so widmest, weil, wie du sagst, es betrifft so viele Menschen. Und so viele Menschen haben eigentlich keinen Plan davon. Und gerade
Ja.
wenn wir über Mädchen reden in dem Alter, ich habe auch mit Anfang 15 die Pille verschrieben bekommen und ich nehme sie Ja, jetzt bald 10 Jahre. Und ich habe wirklich Bedenken slash Angst, wenn ich die absetze. Aktuell will ich halt auch wirklich keine Kinder. Und jetzt bei mir, es läuft gut mit der Pille, deswegen werde ich das jetzt auch nicht absetzen. Aber irgendwann in naher Zukunft wird ein Zeitpunkt kommen, wo ich die absetze. Und dann habe ich auch schon starke Bedenken, was das jetzt eigentlich mit meinem Körper angerichtet hat. Du hast ja auch schon gesagt, die monatliche Blutung ist ja eigentlich wie alles geschauspielert durch die Pille. Fühlt sich, aber Symptome habe ich persönlich zum Beispiel trotzdem. Also ich bin jetzt nicht wie diese Frauen in den Werbespots für Binden und Obes, die da glücklich durchs Leben springen. Ich denke mir so, lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe, gibt mir ein Eis und gibt mir eine Decke. Fühlt sich die Blutung jetzt an sich, fühlt sich die anders an, wenn man auf Pille ist und dann wieder natürlich? Ist das bei dir ein Unterschied gewesen?
Ich glaube, das ist super individuell, auch was ich jetzt aus Erfahrung von meinen Freunden mitbekommen habe. Bei mir selber, das war zum Beispiel auch ein Punkt, was mich dann unter der Pille irgendwann ein bisschen verwundert hat. Ich hatte halt kaum noch eine Abbruchsblutung.
Okay.
Also das war super wenig und meistens auch eher nur so dieses eher schon bräunliche, oxidierte Blut so. Und da war ich dann, und ich habe nicht gar nichts gemerkt, null. Also es war für mich so, und es war 2 Tage gefühlt und ein bisschen und dann war weg. So. Und das ist natürlich jetzt mit der richtigen Menstruation schon ein bisschen anders. Also ich merke schon wieder mehr davon. Habe auch jetzt wieder eine richtige Menstruationsblutung. Ich habe auch ein bisschen mehr, dass ich ein bisschen Unterleibsziehen halt am ersten Tag gerade habe und mich dann auch lieber mit einer Wärmflasche irgendwie irgendwo hinsetze. Das heißt, da ist bei mir jetzt schon ein Unterschied. Ich habe aber, glaube ich, immer noch Glück. Also ich habe jetzt keine Menstruationsschmerzen, wo ich jetzt sage, ich leide darunter oder dass ich muss jetzt eine Schmerztablette nehmen oder so. Also das ist bei mir wirklich im Rahmen. Genau, was ich jetzt weiß von Freundinnen auch, mit denen ich gesprochen habe, die eine zum Beispiel, die hat unter der Pille unglaublich starke Periodenkrämpfe gehabt und hat dann auch schon angefangen, weil man kann die Pille ja auch ein paar Monate durchnehmen und hat sie dann immer schon irgendwie so 3 Monate durchgenommen, weil sie halt so starke Schmerzen hatte, wenn sie dann ihre Periode hatte, dass sie das halt nicht wollte. Und sie hatte halt zum Beispiel auch Angst, wenn sie die Pille absetzt, dass es dann noch schlimmer wird. Und sie sagt, beste Entscheidung ever, sie merkt, hat fast keine Schmerzen mehr. So, und umgekehrt gibt es natürlich aber auch die, habe ich auch mit welchen darüber gesprochen, die natürlich unter der Pille dann kaum Schmerzen haben und dann, nachdem sie die Pille absetzen, halt super starke Schmerzen haben. So, und ich glaube auch von der Menge her, das ist super unterschiedlich und ich glaube, ja, ich meine grundsätzlich, wie gesagt, das ist halt nicht normal, wenn man super starke Schmerzen hat, sondern da hängt halt meistens irgendwas hinter, dass man ja sich entweder unbewusst auch selber verkrampft, weil man die Periode auch abneigt, also das ist ja gar nicht mal so unwahrscheinlich, aber auch, dass man vielleicht Endometriose hat, Zysten in der Gebärmutter. Das ist jetzt auch alles nichts Schlimmes grundsätzlich, aber man muss es halt abklären lassen. Und auch da sind leider häufig die Gynäkologen und Gynäkologinnen so, dass sie das eben mehr oder weniger leider abwimmeln oder halt sagen, ja, dann nimm halt eine Schmerztablette so. Also da kann ich wirklich immer nur raten, genauer hinzuschauen und das sich da auch nicht abwimmeln zu lassen, sondern sich da auch zu informieren und notfalls auch mehrere ärztliche Meinungen einzuholen zu lassen und zu sagen, ich will das jetzt wirklich abgeklärt haben. Es kann natürlich auch sein, dass man irgendwie ja auch Vitalstoffmangel hat. Ich sag mal, man hat ja auch so Krämpfe in den Waden, vielleicht mal, wenn man zu wenig Magnesium im Körper hat. Sowas beeinflusst natürlich auch dann die Krämpfe oder die Muskelkrämpfe, wenn jetzt während der Periode zum Beispiel, ne? Also da gibt es ganz viele verschiedene Ursachen. Und deswegen ist es, glaube ich, super individuell auch da nach Absetzen der Pille, was man jetzt in der Menstruation einen Unterschied hat und was nicht. Nee, für mich ist es auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, länger und wieder mehr eine Blutung und ich merke ein bisschen mehr als vorher. Aber ich finde das nicht schlimm, weil es fühlt sich für mich normaler an.
Ja, voll gut. Vielleicht, um den nochmal Aufklärungsarbeit zu leisten, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz so ein Recap machen. Was sind eigentlich von einem natürlichen Zyklus die Phasen und was passiert da in unserem Körper? Und wie du gesagt hast, was passiert, wenn man die Pille hat, eben nicht? Weil ich glaube, dass sich da viele Frauen oder menstruierende Menschen keine Gedanken
Gar
machen.
nicht so, ja, gar nicht so bewusst drüber sind. War ich ja selber auch lange nicht, muss man ja auch
Ja.
dazu sagen. Genau, also erstmal der Zyklus, man kann ihn aufteilen eigentlich in 4 Phasen. Das ist das gängige Modell. Und etwas unintuitiv startet er mit der Menstruation. Man hat ja immer das Gefühl, die Menstruation ist eigentlich so das Ende des Zyklus. Ist es aber in dem Fall nicht. Das hat auch eigentlich einen ganz guten Grund. Und zwar gibt es ja mehrere Hormone, die am Zyklus beteiligt sind. Und ich teile das ganz gerne auf und sage, es gibt einmal zwei sogenannte Steuerungshormone. Das sind wirklich Hormone, die im Gehirn ausgesendet werden. Und dann gibt es eben die beiden weiblichen Sexualhormone, Östrogen und Progesteron. Die haben ja die meisten wahrscheinlich auch schon mal gehört zumindest. Sind ja auch die synthetischen Varianten davon Bestandteil der Pille.
Ja.
Und genau, es gibt, wie gesagt, zwei Steuerungshormone im Gehirn. Und das eine, die Namen sind ein bisschen sperrig, heißt follikelstimulierendes Hormon oder kurz FSH. Und das sorgt dafür, dass die Follikel in den Eierstöcken heranreifen. Also Follikel sind eben die Eizellen mit so einer Eihülle.
Ja.
Und dann gibt es noch das LH, das luteinisierende Hormon, was auch vom Gehirn ausgesendet wird im Zyklus. Und das ist das, was den Eisprung auslöst. So, und in dieser Menstruationsphase ist es jetzt so, dass die beiden Sexualhormone auf dem niedrigsten Level sind und deswegen ist es auch der Start des Zyklus sozusagen. Die sind beide auf dem niedrigen Level und das Gehirn fängt an, aber schon dieses FSH auszustoßen, damit die Follikel für den jetzt startenden Zyklus sozusagen anfangen heranzureifen. So, und genau, die Menstruation, was sonst passiert, wissen ja vielleicht mehrere schon mal. Da wird natürlich die Gebärmutterschleimhaut, die im vorangegangenen Zyklus aufgebaut wurde, die wird jetzt abgestoßen, weil eben keine Befruchtung stattgefunden hat.
Ja. Man ist sauer, dass kein Baby kommt.
Richtig. und natürlich auch dieses Eibläschen und die abgestorbene Eizelle, das wird natürlich alles dann einmal ausgeschieden und quasi wieder sauber gemacht. So. Mhm. Und dann kommt die zweite Phase, die nennt sich Follikelphase. Und da wachsen halt die Follikel weiter heran. Und das wissen auch viele nicht, pro Zyklus wachsen tatsächlich meistens so 10 bis 20 Follikel heran in den Eierstöcken. Und übrigens auch noch ein Fakt, jede Frau hat oder jede Menstruierende hat von Geburt an alle Follikel in den Eierstöcken. Also die wachsen nicht nach und nichts, sondern die sind von Geburt an da.
Und wenn fertig ist, ist fertig sozusagen.
Genau. So, das sind aber Hunderttausende, ja. Ne? Mhm. So, also das ist eine Menge, aber es ist halt begrenzt. Die wachsen nicht wie bei Spermien zum Beispiel bei männlichen Menschen halt einfach nach.
Ja.
Genau, und die reifen jetzt heran. Das wird eben durch dieses, ja, wie gesagt, FSH aus dem Gehirn gesteuert. Und je weiter die heranreifen, desto mehr Östrogen wird produziert, weil die nämlich Östrogene produzieren. So, und das heißt, je weiter die Follikel heranreifen, desto mehr steigt auch das Östrogenlevel. Das heißt, in dieser Follikelphase ist Östrogen das dominierende Hormon im weiblichen Zyklus. Und wenn dieses Östrogen ein bestimmtes Level erreicht hat und die Follikel weit genug herangereift sind, dann wird vom Gehirn das Signal für den Eisprung ausgesendet. Das ist dann eben dieses zweite Steuerungshormon LH, was dann ausgeschüttet wird. Und dann springen natürlich nicht alle 10, 20 Follikel, das wäre ein bisschen viel, sondern es springt dann eigentlich in der Regel der Follikel, der eben am weitesten herangereift ist. Es kann natürlich aber auch in seltenen Fällen vorkommen, dass zwei springen. Man kennt ja auch zweieiige Zwillinge. Das wäre dann zum Beispiel das, wie die zustande kommen. Genau. Aber in der Regel ist es eben, wie gesagt, ein Follikel, der dann springt. Und diese Eihülle, die um diese Eizelle ist, im Follikel, die verwandelt sich dann in den sogenannten Gelbkörper. Das ist so eine Drüse und die produziert dann nämlich das Progesteron.
Okay.
Und das wäre dann aber die vierte. Jetzt habe ich gerade die dritte Phase vergessen zu benennen. Also der Eisprung ist die dritte Phase.
Ja.
Und sobald das Ei gesprungen ist und sich dann diese Hülle in diesen Gelbkörper verwandelt, damit startet dann die vierte Phase, die letzte Phase. Und die wird auch Gelbkörperphase genannt. Und diese Hülle, wie gesagt, die produziert dann Progesteron. Das ist dann das zweite weibliche Geschlechtshormon. Das heißt, wir haben dann in dieser vierten Phase, dass Progesteron das dominierende Hormon ist. Also Progesteron ist dann mehr vorhanden im Blut als Östrogen. Und Progesteron sorgt dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut besser mit Nährstoffen versorgt wird, sodass dann, falls die Eizelle befruchtet ist, weil die nistet sich ja erst so 6 Tage nach der Befruchtung eigentlich ein, dass die, falls die sich einnisten möchte, dann halt sofort mit Nährstoffen versorgt werden kann.
Ja.
Und wenn aber keine Befruchtung stattgefunden hat, dann geht dieser Gelbkörper zugrunde. Und dadurch wird auch natürlich kein weiteres Progesteron mehr produziert. Und das löst dann die Menstruation aus. Also dieser Hormonabfall, der dann auch Progesteron wieder aufs niedrige Level setzt, der sorgt dann dafür, dass die Menstruation einsetzt. Und dann sind wir wieder am Anfang des Zyklus.
Okay.
Genau. Und was die Pille jetzt macht, da habe ich ja eben schon gesagt, die hat eben künstliches Östrogen und Progesteron, was man zu sich nimmt. Und jetzt haben wir ja gerade eben schon gesagt, wir haben verschiedene Phasen im Zyklus und wir haben eine Phase, in der ist Östrogen dominierend, da ist Progesteron fast kaum vorhanden. Klar, ganz geringe Mengen, aber eigentlich nicht. Und wir haben eben die zweite Phase, wo Progesteron das dominierende Hormon ist.
Ja.
Und mit der Pille nehme ich jetzt Progesteron und Östrogen zu mir, und zwar so in dem Verhältnis, dass quasi Progesteron die Überhand hat die ganze Zeit.
Ah.
Das heißt, der Körper wird künstlich mehr oder weniger in diese zweite Phase versetzt. Und in der zweiten Phase sendet das Gehirn halt weder das Signal, dass Eizellen heranreifen sollen, noch löst es einen Eisprung aus.
Ja.
Was natürlich Sinn und Zweck der Pille ist, weil es soll ja keine Eizelle springen,
Korrekt.
weil dann kann natürlich auch keine Befruchtung stattfinden und ja, man kann halt nicht schwanger werden. Und das ist sozusagen das, was die Pille macht. Also man nimmt ja dann zwar 3 Wochen die Pille,
Ja.
aber eigentlich ist man eben die ganze Zeit in dieser zweiten Phase sozusagen, mehr oder weniger.
Ja.
Und diese Abbruchblutung kommt dann aber auch zustande, ähnlich wie auch in einem natürlichen Zyklus, dadurch, dass dieses Progesteron nicht mehr dem Körper zugefügt wird. Also das Level fällt wieder ab. Und das ist für den Körper eben immer noch das Signal,
Jetzt
jetzt
ist alles
einmal
aus.
abbluten.
Ja.
Und genau das Gleiche passiert halt mit der Pille auch.
Ja.
So, und das heißt, ich habe unter der Pille keinen Eisprung. Ich habe auch nie diese erste Östrogenphase.
Ja.
Und ich habe auch eben keine richtige Menstruation. Und ich bin eigentlich die ganze Zeit in dieser zweiten Zyklusphase, mehr oder weniger.
Crazy. Okay. Das tat mir jetzt gerade richtig gut, nochmal zu hören, weil so ein bisschen hatte man das bei uns auf jeden Fall im Biologieunterricht, sowas passiert und man hat die Hormone auch schon mal gehört, aber das ist so weit weg. Das tut echt gut, das nochmal so zu hören, das nochmal so aufzufrischen, weil eigentlich ist das ja etwas, über das man prinzipiell Bescheid wissen sollte.
Glaube ich auch. Und was ich an dieser Stelle nochmal wichtig finde zu sagen, ist auch, die Pille und auch die Hormone allgemein, also Östrogen und Progesteron, wirken natürlich nicht nur im Zyklus. So, sondern Hormone haben ja auch auf Stimmung, auf Energielevel, auf Appetit, auf Libido, auf so
Ja.
viele Themen hat einfach Einfluss.
Ja.
So. Und deswegen sind natürlich auch die verschiedenen Zyklusphasen im weiblichen natürlichen Zyklus unterschiedlich. Aber deswegen ist natürlich auch das Empfinden unter der Pille teilweise einfach unterschiedlich.
Ja.
Weil ich da eben nur diese eine Phase quasi habe und in die ja auch künstlich versetzt werde. So.
Ja.
Und das hat natürlich auch da Einfluss auf andere Themen, außer jetzt auf den Zyklus.
Ein Aspekt würde ich auf jeden Fall gerne noch mit dir besprechen zum Menstruationszyklus, nämlich, dass man, also du machst da jetzt eine rühmliche Ausnahme mit deinem Podcast, deiner Insta-Seite, deiner Website, dass du darüber aufklärst und so offen drüber sprichst. Aber wenn ich so auch noch auf die Arbeit oder Schulzeit oder so denke, wenn jemand seine Tage hat, dann ist es wie so ein Drogendeal, wenn man nichts da hat. Dann wird es so ganz getuschelt und besprochen und so, hast du was dabei? So, ja, was war? Und ich komme, ich jetzt nach Hause. Und dann wird es da, werden da die Produkte ausgetauscht, aber niemand darf erfahren, dass man seine Tage hat und so. Und warum eigentlich? Also es ist immer noch ein komplettes Tabuthema in Deutschland, habe ich das Gefühl. Und du hast dich ja definitiv mehr mit dem Thema beschäftigt als ich. Wie empfindest du das?
Ich glaube auch leider, dass es das noch ist. Auch wenn ich in meinem Umfeld natürlich auch jetzt in so einer, ich sag mal, kleinen Bubble lebe, in
Ja.
der natürlich ich viele Leute kenne, die auch darüber reden und darüber aufklären. Ich glaube, grundsätzlich ist es aber noch ein Thema, auch weil ich selber auch diese Momente kenne, dass man heimlich nach dem Tampon
Ja.
fragt. Es scheint so in den Köpfen drin zu sein. Ich glaube, das kommt halt so ein bisschen aus der Geschichte letztendlich. Also aus der ganzen Entwicklung. Ich meine, wir haben immer noch ja auch patriarchale Strukturen
Ja.
gewisserweise. Und dieses Bluten, ich sag mal, viele haben damit ja auch dieses Unreine irgendwie in Verbindung gesetzt. Und es ist ja auch noch in anderen Kulturen tatsächlich, ist es immer noch so, dass Menstruierende wirklich aus der Gesellschaft ausgestoßen werden zu dem Zeitpunkt, oder dass es die Gedanken gibt, dass die Unglück über das Dorf bringen. Und also da gibt es wirklich noch verquere Sachen, und das hat sich in der Geschichte so entwickelt. Und dann ist es eben auch, dass viele einfach dadurch auch so eine negative Einstellung der Periode gegenüber haben. Und
Ja.
darüber spricht man nicht. Und ja, ich glaube, das ist wirklich einfach noch so in den gesellschaftlichen Köpfen
Ja.
verankert, dass man da nicht drüber spricht und dass es unangenehm ist. Und Ich glaube, viele kriegen das auch aus dem Elternhaus auch noch so mit. Ich sag mal, Periode gehört ja, also Periode und auch der Zyklus gehören ja auch im weitesten Kreis einfach zur Sexualität dazu.
Ja.
Und Sexualität ist ja eh so ein Thema, wo viele einfach noch super viele Probleme haben, drüber zu sprechen.
Ja.
Und oft natürlich sind es die Erwachsenen, die Probleme darüber zu sprechen. Ich glaube, die Kinder erlernen durch die Erwachsenen letztendlich, ja, dass es ein unangenehmes oder schambehaftetes Thema ist, weil für die ist das natürlich eigentlich nichts anderes als jeder andere Vorgang auch erstmal.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass man da eigentlich auch ansetzen müsste, dass man eben einfach offener darüber redet und auch mit Kindern offener darüber redet, damit die dann zukünftig mit ihren Kindern auch offener darüber reden und man dadurch dann irgendwie dafür sorgen kann, dass Leute sich nicht dafür schämen.
Ja.
Weil das Problem ist ja auch, wenn man Zyklus und Periode so als schamhaftes Thema sieht und dann nicht drüber reden möchte, dann wird ja noch weniger, also ne, wenn dann bei einem selber alles gut ist, ist ja okay, wenn man nicht drüber redet, aber wenn dann Leute Probleme haben, weil sie super Schmerzen haben oder weil sie einen unerfüllten Kinderwunsch haben oder alle Themen, die ja dann irgendwie damit zusammenhängen, die werden ja noch weniger besprochen.
Ja.
So.
Ja.
Und das können natürlich dann wirklich Themen sein, die auch die Lebensqualität wirklich beeinschränken und deren auch psychologisch irgendwie Auswirkungen haben können. Und da gibt es ja auch genug Leute, die dann vielleicht auch da denken, ihnen stimmt irgendwas nicht und sich dann selber kleinreden und dann irgendwie dadurch auch an Selbstbewusstsein einbüßen. Und das finde ich einfach nicht gut und da möchte ich halt gegen arbeiten.
Mega.
So, dass ich halt sage, ich möchte nicht, dass sich Menstruierende da klein fühlen oder sich zurücknehmen oder da gegen sich selber arbeiten auch irgendwo, sondern das verstehen und über die Themen reden und auch selbst sich trauen, daran zu arbeiten. Und, dafür muss es natürlich ein Thema werden, worum man redet, weil sonst funktioniert das natürlich nicht.
Ja, aber ich glaube, da hast du echt einen super Ansatz und ich habe ja schon gesagt, du hast verschiedene Kanäle auch schon. Vielleicht magst du da nochmal auch was zu sagen, wo Leute super viele Informationen von dir über das Thema finden?
Ja, sehr gerne. Also ich habe gestartet letzten Herbst mit einem Instagram-Account, minority.half, und habe da jetzt auch angefangen, eine Website so aufzubauen, minorityhalf.com. Die findet ihr dann auch, wenn ihr auf dem Instagram-Account seid. Da ist die natürlich verlinkt. Und dann starte ich jetzt demnächst mit dem Podcast Let's Talk Female. Den wird es auch auf allen möglichen Streaming-Portalen, Spotify, Apple Music, also iTunes, Deezer und Co. Zu hören geben und versuche da jetzt über die Kanäle zunächst einmal Aufklärung zu betreiben. Meine Vision ist aber so ein bisschen auch tatsächlich mehr noch mit jüngeren Mädchen zu arbeiten zukünftig und dann noch mehr vielleicht auch mit Schulen zusammenzuarbeiten und da die Aufklärung voranzutreiben.
Voll cool. Ich glaube tatsächlich, dass es auch, also klar, Mädchen und Frauen sind primäre Zielgruppe, aber ich glaube, es ist ungefähr genauso wichtig auch, dass man die Jungs und die Männer abholt, weil die sind halt noch weiter weg von dem Thema, weil die das natürlich auch nie nachvollziehen können. Und ich denke mir auch immer so, ich würde so gern mal auch für meinen Partner, dass er versteht, was da eigentlich mit mir so passiert, dass wir da einmal tauschen im Monat so körperlich, dass wir da einfach mal drüber sprechen können, dass ich ihn jetzt, klar, aus Versehen angepumpt habe, war nicht so cool, aber es war auch nicht so ganz ich. So, dass da dann noch mehr dieses Tabu oder sowas, weil Menschen, die halt damit keinen Zugang haben und weil sie einfach auch den Körper dazu nicht haben, dann noch viel eher denken, oh, das ist was Ekliges oder irgendwie sowas.
Ja, ja, finde ich einen guten Punkt, den du ansprichst, weil ich finde auch, dass auch Männer und männliche Menschen und wie auch immer, die keine Menstruation haben, da auf jeden Fall sich auch drüber informieren sollten oder können. Ich glaube sowieso, dass sie das sollten so und dass es auch für die natürlich super interessant ist und super viel zu lernen gibt. Ich glaube aber auch, dass gerade wenn jetzt Menstruierende mehr über ihren Körper lernen und den selber verstehen, dann fällt es natürlich auch viel leichter, nach außen hin zu kommunizieren, was da passiert. Und dadurch natürlich auch die Aufklärung zu multiplizieren und da als Multiplikator selber zu funktionieren. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich auch habe, dass man da jetzt ansetzt und natürlich auch jederzeit Männer das zuhören können. Und ich habe auch ein paar Männer, die mir auf dem Instagram-Account folgen, auch ein paar Freunde, die ich kenne, so, die auch sagen, dass sie das super cool finden und total spannend und auch da schon Dinge gelernt haben, die natürlich auch selber so nicht wussten. Ja. Weil wenn wir Mädchen und Frauen das schon alles nicht wissen, wieso sollten die sich dann dafür noch weiter interessieren oder damit beschäftigen? So, ne? Also da ist ja auch gar kein Vorwurf zu machen. Und deswegen glaube ich auch, dass es natürlich auch für die super interessant ist, weil sie natürlich dann auch ihre Freundin oder Partner oder wen auch immer auch natürlich besser verstehen können, wenn sie wissen, was da passiert. Ja. So, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, du bringst da einen echt wichtigen Stein ins Rollen. Und ja, durch deine Sichtbarkeit, durch deine Aufklärung, wie du gesagt hast, hofft man ja so ein bisschen auf einen Dominoeffekt, der aber dann auch eintreten kann, dass dann Frauen mehr Bescheid wissen, dass die das dann öffentlicher machen und dass das Thema dann einfach, ja, salonfähig wird. Und ja, es ist längst überfällig, dass wir da ganz normal drüber sprechen.
Glaube ich auch.
Ich fand's so unglaublich spannend, mich mit dir auszutauschen. Und ich hatte eigentlich noch 1000 Fragen. Und wir haben schon so lang schon telefoniert. Vielleicht müssen wir nochmal eine Follow-up-Folge machen. Das würde mich mega freuen.
Können wir gerne machen.
Oh, das wäre klasse. Ich kann mir nämlich auch gut vorstellen, wenn die Folge draußen ist, dass es dann auch von vielleicht HörerInnen von meiner Seite einfach auch nochmal mehr Fragen dann gibt. Und du hattest ja das mit der natürlichen
Familienplanung.
Ja, genau, natürlich eine Familienplanung angesprochen. Und das interessiert mich auch sehr, aber dann nehmen wir das doch mal als Cliffhanger.
Sehr gerne. Ich glaube auch, weil das ist auf jeden Fall ausführlich genug, dass man da eine eigene Folge drüber machen kann.
Ja, definitiv. Und vielen, vielen lieben Dank für deine Arbeit. Ich werde dich natürlich auch verlinken. Und an alle, die es hören, checkt es mal aus. Auch die Website ist mega. Ich habe mich da vorhin auch schon echt
Dankeschön.
Gut informieren können.
Das und freut mich.
Ich denke, wir bleiben eh in Kontakt.
Auf jeden Fall.
Und dann versuchen wir beide die Welt ein bisschen
besser,
ein bisschen offener zu machen.
Toleranter und genau, finde ich super. Danke dir für die Einladung auch.
Danke dir.